darf ich dir das geben. Danke. So. Ich möchte heute Morgen mal über ein Thema sprechen, das mich persönlich sehr bewegt, in letzter Zeit wieder neu bewegt, das mich aber im Laufe meines Lebens schon dreimal, würde ich sagen, existenziell bewegt hat. Das ist das Thema des Misserfolges, des Absturzes, ja, also was sozusagen im Leben dann hinter mir in Scherben endet, nicht wahr? Wo ich also, es gibt so Stellen in meinem Leben, wenn ich so zurückblicke, die kann ich eigentlich nur durch das Kreuz betrachten. Nicht, das ist gar nicht so ungesund, wie wir immer denken, dass das, was uns schmerzt, was uns wehtut, dass das so schnell wie möglich in die Vergessenheit geraten sollte, dass man mit dem dann irgendwie abschließen sollte und dass das dann eben Vergangenheit ist. Das wird ja immer so auch propagiert. Das ist natürlich, teilweise ist das auch richtig, aber teilweise ist es eben auch nicht so. Also ich will da mal ganz persönlich mal aus meinem Leben etwas Kurzes berichten, was in meinem Leben der erste wirkliche tiefe Absturz war. Ich war beim Evangeliumsrundfunk, ich habe also ursprünglich Buchbinder mal gelernt, habe mich dann der Schauspielerei ergeben und bin dann, habe auch auf dem Gebiet gearbeitet, habe auch Theaterstücke geschrieben im Theaterverlag und Brunnenverlag und so. Also das war sozusagen meine Welt, auch als Christ meine Welt. Und ich habe das wirklich, also ich habe meinen Glauben ernst genommen und habe im Evangeliumsrundfunk wirklich auch meine Arbeiten im Gebet begleitet, aber im Herzen hatte ich eigentlich immer so ein bisschen in eine andere Richtung geschielt. Und das hat mir nicht gut getan. Ich habe das aber auch nicht gemerkt, mir ist das auch nie wirklich bewusst geworden. Ich habe dann manchmal im ERF habe ich also die Dinge, also ich hatte zum Beispiel Melodie am Morgen gemacht und dann, wenn ich die Melodie am Morgen, also da hat man dann alles diktiert und das wurde dann geschrieben und dann geht man ins Studio und spricht das. Melodie am Morgen, das war so eine ganze Woche, die hatte ich dann also einmal im Monat, wo man dann die Lieder raussucht und wo man dann christliche Texte, also verbindende Texte zwischen den einzelnen Liedern schreibt und spricht im Studio. Das war also unter anderem auch mein Auftrag und das machte ich dann immer relativ schnell. Ich hatte also in einer Stunde eine Sendung von einer halben Stunde wegdiktiert und das war dann mir sehr wichtig und dann hatte ich also viel Zeit für das, was mich bewegte. So lebte ich und machte das also, hatte auch keine ernsthaften Probleme so. Aber eines Tages passierte Folgendes, da merkte ich, dass ich plötzlich mit den Augen, wenn ich also etwas betrachte, was hell war, wo Licht war, dass mir das weh tat. Es tat mir weh, wenn ich jetzt so das Licht da sehe, dann hat es mir da im Hinterkopf merkwürdig weh getan. Erst habe ich das nicht so beachtet, aber das wurde dann immer stärker und ich hatte dann eine gute Bekannte, eine Ärztin, die hat dann mir gesagt, also ich habe dich schon mal beobachtet und so und ich habe den Eindruck, du solltest wirklich dich mal untersuchen lassen, neurologisch untersuchen lassen. Ich hatte dann das nicht so ganz ernst genommen, aber bin dann erstmal zu einer anderen Augenärztin gegangen und die hat dann mich untersucht und hat dann festgestellt, also, dass der Sehnerv entzündet ist und hat dann also gesagt, ich kann da mit Ihnen nicht weiterarbeiten. Sie müssen also jetzt in die Universitätsklinik. Da bin ich in die Universitätsklinik gegangen und hatte natürlich schon so einen leichten Bammel, nicht wahr? Ich wusste ja, was da dahinter sein könnte. Und dann, als ich so im Krankenzimmer war und die Leute so gesehen hatte, da hat mich das unheimlich beelendet, unheimlich wehgetan. Wenn ich so die Mütter sah mit den Kindern, die da zur Untersuchung kamen und so, da hast du ja schon, da spürst du ja schon, merkst du ja schon, dass die ein großes, tiefes, schmerzhaftes Problem haben. Dann haben sie mich dann untersucht, die machen ja dann alles, wenn du da mal in die Fänge kommst, dann machen sie alles mit dir. Also. Und ich war dann also in den Fängen und es wurde immer schlimmer und dann war das dann so, dass dann die folgenden Tage nach diesen Untersuchungen, nicht mal, man hat auch zum Beispiel Rückenmarkpunktion gemacht und da will man dann also gucken, ob da vielleicht MS die Ursache ist, nachdem man im Kopf alles untersucht hatte. Also das war sehr, sehr belastend und da in dieser Zeit ist mir so bewusst geworden, dass eigentlich, obwohl ich im Glauben, ich war im Glauben wirklich echt, es war nicht so, dass ich irgendwie mir was vormachte oder so, aber ich hatte eigentlich nicht wirklich auf das innere Reden Gottes gehört, was in mir war. Und das wird dir dann in so eine Situation, wo du weißt, wo du sagen musst, du musst vielleicht jetzt abrechnen mit deinem Leben, mit Gott. Gott stellt dir jetzt die Rechnung, nicht? So war ich dann da in dieser Situation und ich war wirklich, kam dann in eine ganz tiefe existenzielle Verzweiflung hinein. Weinte, wenn ich alleine war, weinte ich in mich hinein und wusste auch gar nicht richtig, was ich machen sollte. Ich sprach auch natürlich immer mit Gott drüber, aber das Problem löste sich nicht so richtig. Dann war das in einer Nacht, das waren zwei Tage nachdem, wenn man also die Rückenmarkpunktion macht, dann ist das so, dann muss man Tage liegen, weil man also Wasser entnommen hat, dann ist das ein bisschen so, dass man ein Stück weit nicht mehr stehen kann und man hat nicht mehr die Sicherheiten. Und ich lag dann im Bett und konnte auch wirklich ganz schlecht stehen. Und meine Frau schlief und mitten in der Nacht, da wachte ich auf und plötzlich war das weg. Und ich war von einer Freude erfüllt, all diese Bedenken und diese Nöte und Selbstanklagen, die da waren, die waren wie weg. Und wir wohnten damals im Haus eines Redakteurs, der wohnte also unter uns und ich wohnte oben. Ich ging dann die Treppe runter, das hätte ich ja eigentlich nicht tun dürfen, ich hätte eigentlich liegen sollen. Dann ging dann also die Treppe runter ging dann so der Lahn entlang. Die Lahn, die floss da vorbei, ganz in der Nähe, ging der Lahn entlang. Der Sternenhimmel war wunderschön und ich pries Gott und war also gar in einer völligen Verbundenheit mit Gott, völlig frei von jeder Angst und Selbstanklage. So ging ich dann also der Lahn entlang und vielleicht so eine halbe Stunde und dann kam natürlich der Gedanke auf mich zurück, ja wie ist das, wenn jetzt diese Unsicherheit, dass du gar nicht mehr richtig gehen kannst, wenn das jetzt wieder kommt. Und dann bin ich dann umgekehrt, also ich konnte ja nicht in der Nacht da in der Wiese liegen und dann bin ich dann wieder zurückgegangen, immer noch in diese Freude und komme also zu Hause an, meine Frau schlief. Und ich komme zu Hause an, habe mich wieder ausgezogen und dann kam wieder diese alte Selbstanklage. So, ich erzähle das deswegen, weil das für mich etwas ganz entscheidend Wichtiges war, dass nämlich solche Zusammenbrüche, solche tiefen Unsicherheiten, solche Selbstanklagen, dass die etwas Gutes haben, etwas ganz Wichtiges haben. Nämlich, dass man im Glauben von Gott her unter Umständen, das ist oft so, in eine andere, neue Phase des Glaubens hineingeführt wird. Das war dann bei mir so. Also ich hatte plötzlich waren mir, ich hatte vier Kinder, plötzlich waren mir die Kinder ganz wichtig und deren Welt wird plötzlich wieder, ja, wird einem dann wieder neu bewusst. Und ich habe vorher das alles meiner Frau überlassen, die hat das wunderbar gemacht und so, nicht? Wie das halt dann so ist. Also dieses Erlebnis hat dann mich in eine tiefere Glaubensphase hineingeführt und vor allen Dingen eben auch, dass man dann merkt, dass wenn Gott dir einen Auftrag gibt, wenn Gott dir etwas aufs Herz legt, dann nimm das bitte auch heilig ernst. Also dass man so verliebt ist in gewisse Begabungen hinein, vielleicht auch in das Charisma, das ein Mensch von Gott bekommen hat, wenn man da so verliebt ist in dieses Charisma hinein, das kann direkt das kann dich so mehr von Gott entfernen, als dir lieb ist, wenn dir das Gott einmal zeigt. So, und jetzt will ich das, was ich jetzt kurz skizziert habe, das will ich jetzt zeigen am Beispiel von Petrus. Petrus hat auch so einen Absturz gehabt. Und dieser Absturz, das wird natürlich immer herausgestrichen, dass das natürlich eine schwere Tat, ein schweres Versagen ist von Petrus. Und man vergisst eigentlich das andere, dass nämlich aufgrund dieses Versagen der Herr Jesus den Petrus in eine ganz neue Glaubenssituation hineingeführt hat. Und das möchte ich heute deutlich machen. Ich möchte einfach so zwischendurch so die Bibeltexte lesen. Ich will das kurz machen dazwischen. Matthäus 16, 21, da heißt es, Jesus fing an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Das hat also Jesus den Jüngern gesagt und das war ein unheimlicher Schock für die Jünger. Also Jesus will nach Jerusalem in die Stadt seiner Verfolgung. Das kann ja nicht sein, nicht wahr, dass die Jünger das jetzt einfach hinnehmen. Also Jesus will sich ja sehenden Auges ins Unglück stürzen. Also da müssen sie doch ihn abhalten davon, wenn er es selber nicht tut. Das ist eigentlich selbstverständlich. Und dann heißt es, und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr Jesus an und sagte, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Also Petrus sagt ja immer gleich das, was er denkt, ist immer gleich vorne an mit dem, was er denkt und sagt im Inhalt etwa das, nicht wahr, du bist unser Herr. Also wir können das nicht einfach hinnehmen. Wir stehen jetzt für dich ein. Nachdem Jesus gesagt hat, mein Weg ist jetzt nach Jerusalem zu gehen und dort leiden und sterben. Und das ist die Treue von Petrus zu Jesus. Er ist also im Herzen goldecht, aber keineswegs hilfreich für Jesus. Man kann, das ist mir auch so ganz bewusst geworden in letzter Zeit, man kann sich sehr stark vom Gefühl her leiten lassen in den Gebeten. Das mache ich auch. Das ist einerseits meine Stärke, aber gleichzeitig auch meine Schwäche. Dass man also immer, wenn man ein Leid sieht in meiner Gemeinde, vielleicht ist es bei dir ähnlich, in deiner Gemeinde, dass Menschen krank sind, Menschen schwere Zeiten haben, dass Menschen tiefe Probleme haben, ganz besonders auch, wo Schwermut ist und dergleichen Dinge, dass man dann vom Herzen so berührt ist, dass man eigentlich immer beschäftigt ist in den Gebeten, das von den Menschen wegzubeten. Nicht wahr? Diese Eigenschaft, das ist eigentlich eine verständliche Eigenschaft und vielleicht sogar eine sehr sympathische, verbindliche Eigenschaft, aber es ist nicht immer richtig. Und bei Petrus ist das auch so gewesen. Petrus hat eine große Liebe zu Jesus gehabt und er wollte Jesus jetzt davon abhalten, eben, dass er jetzt diesen schweren Weg geht. Also Jesus hat ja mal gesagt, nicht wahr, wer den Willen meines Vaters tut, der ist mir Freund und Bruder und Schwester und Mutter. Also mit anderen Worten, er muss den Willen seines Vaters tun, und den Willen seines Vaters zu tun, das fällt dem Herrn Jesus sehr schwer. Wenn wir denken, wie Jesus gekämpft hat in Gethsemane, das war ein unendlich furchtbar schwerer Kampf, den Jesus gekämpft hat. Aber er hat diesen Kampf gekämpft, nicht wahr? Und wenn du jetzt so ein Herz hast zu Menschen, dann vergisst man immer so ein bisschen die andere Seite, dass ja Gott einen großen Plan hat mit diesen Menschen, die er unter Umständen eine Zeit lang mal in so einen Absturz, in so ein Scheitern, in so eine Notsituation hineinführt. Und dann heißt es hier, also Jesus wandte sich dann um und sprach zu Petrus: Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und ich denke manchmal, natürlich ist es schon wunderbar, wenn Menschen das meinen, was menschlich ist, wenn sie sich einsetzen für das, was menschlich ist, aber wir müssen über das hinaus noch weiter sehen, wenn wir im Gebet sind und für andere Menschen da sind, das, was Gott will, dass ich sage: Herr Jesus, du weißt, dieser Mensch tut mir so leid und der liegt mir schwerer vom Herzen. Aber ich will das nicht einfach wegbeten, sondern ich will es in deine Hände legen, denn deine Hände, du bist barmherzig und du wirst aus dieser Not wirst du etwas Herrlicheres machen, als wenn ich jetzt einfach das nur aus seinem Leben hinaus bete und ich bitte, dass du ihn heilst oder ihn gesund machst oder ihm weiterhilfst. Also Petrus will alles tun, um Jesus zu helfen, aber aus rein menschlichen Überlegungen heraus. Jesus hätte Verständnis gebraucht für seinen Kreuzesweg, den er den Jüngern angekündigt hat. Jesus muss jetzt ganz allein sich durchringen, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Und da ist ihm Petrus nur eine Last mit seinem Beschützerherz. Und darum diese harschen Worte von Petrus: Geh hinter mich, Satan, du sinnst nicht, was göttlich ist, sondern du sinnst, was menschlich ist. So, und Tage später kommt es dann zum nächsten Schlag. Die Jünger sind zum letzten Mal beisammen, sie haben gerade das Mahl mit Jesus gefeiert und machen sich jetzt auf den Weg zum Ölberg. Und da spricht Jesus zu ihnen, heißt es in Matthäus 26, in dieser Nacht, sagt er, werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Also keiner kann das fassen oder konnte das fassen, was Jesus den Jüngern angekündigt hat. Warum sollten sie denn jetzt Jesus verlassen, wenn sie doch am dringendsten Jesus brauchen und wenn sie doch beseelt sind, zutiefst beseelt sind, jetzt für Jesus da zu sein? Wieder sagt da Petrus, was er denkt, weil er das gar nicht aushalten kann. Er sagt, und wenn sie auch alle dich verlassen und wenn sie sich auch alle ärgern an dir, so will ich doch niemals mich ärgern an dir. Also das heißt, ich werde dich niemals verlassen. Ich werde an deiner Seite sein. Das ist für Petrus selbstverständlich. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Also Jesus kündigt jetzt dem Petrus sozusagen den Absturz an. Und Petrus sprach zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich doch dich nicht verleugnen. Und das Gleiche sagten auch die Jünger. Also Petrus heuchelt hier nicht etwas vor. Petrus ist, und er lügt auch nicht, Petrus ist hier ganz tief ehrlich überzeugt, das kann ihm nicht passieren. Von Jesus fliehen, das wird er niemals tun können. Wenn alle weglaufen, sagt er, bleibt er immer bei ihm. Und er vertraut eben jetzt ganz fest sich selber. Jesus hat ja auch gesagt, du bist der Fels, und er fühlt sich ja so halbwegs schon als dieser Fels, als diese Verheißung, die er von Jesus bekommen hat. Er hat ja schon den Mut, Jesus auf dem Wasser zu begegnen, als Einziger hat er dieses unglaubliche Risiko eingegangen, ist über das Bord gestiegen, ist auf das Wasser gestanden und hat tatsächlich festgestellt, das Wasser trägt. Also das ist einen ungeheuren Mut hat dieser Mann. Also warum soll er jetzt Jesus im Stich lassen? Das gibt's einfach nicht. Und wir wissen, doch, das gibt's. Und das gibt's eigentlich, glaube ich, bei vielen Menschen, vielleicht sogar bei allen Menschen. Und das sehen wir auch hier. Manchmal braucht es in unserem Leben sogar so einen Reinfall wie hier der Petrus. So einen Knick in unserer frommen Biografie. Und bei Petrus sagt Jesus sozusagen diesen Knick in seiner Biografie, sagt jetzt Jesus an. Dieser Knick, den wir natürlich sagen, das ist natürlich eine schreckliche Sache, die da geschehen ist. Wir wollen das nicht beschönigen oder so. Aber es ist eine Notwendigkeit, damit Petrus dahin kommt, wo Jesus ihn haben will. Und wo er berufen ist. Also, wie sollen wir sonst unsere Grenzen erkennen, wenn eben nicht auch so ein Absturz mal Gott zulässt in unserem Leben? Wir stehen ja auf ganz dünnem Eis. Petrus hätte nie seine Dürftigkeit erkennen können ohne seinen Absturz. Er meinte ja immer, nicht wahr, für Jesus etwas Großes, etwas Bombastisches tun zu müssen, nicht wahr, was Jesus in Wahrheit gar nicht will. Und da brauchen wir dann solch einen Bruch oder solch ein Misserfolg, solch ein Absturz. Und in diesem Fall ist es eine Sünde, die auch jetzt zu diesem Absturz im Leben von Petrus geführt hat. So, das ist einfach mal so die kurze Hinführung. Tage später sind sie ja dann, ist ja Jesus mit den Jüngern über die Hängen vom Ölberg gegangen, nicht wahr, zum Garten Gethsemane. Und dort hat Jesus eine ganz schreckliche Finsternis überfallen. Nicht wahr, da ist sozusagen die ganze Höllenmacht ist da auf Jesus eingebrochen. Und gleichzeitig sind die Jünger von einem tiefen Schlaf überwältigt worden. Und in seiner Angst ruft Jesus zum Vater und sagt, Vater, dir ist alles möglich, dir ist alles möglich, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Ein verzweifeltes Ringen. Es scheint fast, als hätte Gottes Willen im Himmel, dort in diesem Ringen Jesu, Gottes Willen im Himmel, sozusagen gegen Gottes Willen in Gethsemane gestanden. Da ist eine solche zutiefste Auseinandersetzung im Herzen Gottes entstanden. Jesus hat sich dann noch drei Freunde, Petrus, Jakobus und Johannes, hat er zu Hilfe geholt und hat gesagt, betet, ringt jetzt mit mir, ringt in dem Kampf, den ich zu führen habe. Aber die drei, die schliefen gleich wieder ein. Nicht? Und Jesus ist dann hin und her gegangen. Nicht? Dann ist er erst bei den Dreien und dann wieder allein. Dann wieder bei den Dreien, wieder allein, wieder bei den Dreien, wieder allein. Also er geht hin und her in seiner, menschlich gesprochen, in seiner Verzweiflung. Es hat sogar ein Engel kommen müssen und musste Jesus zur Seite stehen. Und sein Schweiß tropfte wie Blutstropfen auf die Erde. Also wer kann diesen Sieg ermessen, den Jesus damals auf Gethsemane vollbracht hat? Wer kann das ermessen? Mit dem Ziel, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und, wenn Gott uns in so einen Absturz hineinführt, geht es immer um dieses Ziel. Nicht wie ich will, wie du willst. So, nächste Stufe ist dann, dann kamen die Soldaten vom Hohen Rat und Jesus steht auf von seinem Kampf und geht dann ihnen entgegen. Er ist also bereit jetzt, diesen Sterbensweg zu gehen. Jesus geht ihnen entgegen, nicht wahr, aufrecht wie ein König. Er hat jetzt sich durchringen können. Also nicht wie ich will, wie du willst, Vater. Dann kamen die Soldaten vom Hohen Rat und Jesus steht auf von seinem Kampf und geht ihnen entgegen. Also bereit jetzt, getrost, also getrost ist nicht das richtige Wort, aber ganz mit ganzem Bewusstsein jetzt in diesen Weg, den der Vater für ihn bestimmt hat, hineinzugehen. Aber dann ist plötzlich der Petrus wieder mit seinem menschlichen Denken plötzlich wieder hellwach. Nicht? Er spürt, das ist seine Stunde. Also da kann er jetzt punkten, zeigen, dass ihm Jesus alles bedeutet. Jetzt kann er sich beweisen. Und so heißt es hier und siehe, einer von denen, das war der Petrus, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte seine Hand aus und zog sein Schwert. Und er schlug dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Also, da hörst du es ja gerade, wie der Petrus dann, nachdem Jesus jetzt bereit ist, diesen göttlichen Weg zu gehen, diesen Erlösungsweg für uns zu gehen, eilt Petrus hin, zieht sein Schwert, schlägt in Richtung, wo der Malchus steht und man sieht es ja gerade, wie das Schwert am Helm heruntergleitet. Und der Malchus, der hält sich die Seite und blutet und das Ohr fällt runter. Und Jesus ruft, nein, Petrus, nein, stecke dein Schwert wieder ein. Nicht ich gebe mein Leben hin, weil es der Vater so will, aber es ist zu spät. Und Jesus bückt sich, nimmt das Ohr wieder auf, geht hin zu Malchus und heilt es ihm wieder an. Jesus tut das an dem Mann, der gekommen ist, um ihn festzunehmen und denen auszuliefern, die ihn zu Tode bringen wollen. Und Jesus spricht zu Petrus, stecke dein Schwert an den Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durch Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Aber Petrus kennt ja nur sein Beschützerherz. Nicht? Petrus ist ganz, ganz für Jesus da. Sein ganzes Herz ist auf Jesus gerichtet. Aber es ist immer von der menschlichen Seite her, von der Seite der menschlichen Liebe her, ganz auf Jesus gerichtet. Also im Haus des Hohen Rates, da haben sie dann Jesus beschuldigt und verklagt, haben ihn gebunden, zu Kaiphas gebracht. Und draußen fliehen die Jünger, wie geschrieben steht. Sie haben den Hirten geschlagen und die Herde hat sich zerstreut. Zwei haben sich dann noch in den Vorhof gewagt, zu den Leuten, die sich an einem Holzfeuer wärmten. Petrus wollte den Ausgang der Verhandlung erfahren. Und dann kam es dort zum Eklat, zum eigentlichen tiefen Fall von Petrus. Da trat eine Magd zu Petrus und sprach, du warst doch auch mit Jesus aus Galiläa. Und er leugnete aber, heißt es hier, und sprach, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Also diese Magd muss den Petrus derart übertölpelt haben, dass er sich gar nicht überlegt, was er sagt, sondern einfach sozusagen ins Leere schlägt. Und dann drückt er sich an den Leuten vorbei und flüchtet zum Ausgang. Dann heißt es, und als er hinausging, da sah ihn eine andere Magd und sprach zu denen, die da waren, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu, ich kenne den Menschen nicht. Und nach einer Weile traten auch hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer, denn deine Sprache verrät dich. Und da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Das war dann allerdings kein Ausrutscher mehr. Petrus hat seine Lüge derart verschärft, dass er sich dabei selbst verfluchte und dann sogar geschworen hat, Jesus nicht zu kennen. Also da ist dann das Eis, auf dem der Petrus gestanden hat und auf dem er eigentlich immer gedacht hat, ich stehe doch gut, ich stehe doch sicher, da ist dann dieses Eis gebrochen und Petrus sinkt ab. Also da muss ein schauerlicher Hahnenschrei musste aus der Nacht gekommen sein. Und dem Petrus schießt natürlich dann die Warnung durch den Kopf, wie es hier heißt, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen, was Jesus gesagt hat. Also er stützt sich an einer Seitenmauer, so stelle ich mir das vor, er stützt sich an einer Seitenmauer und weint und weint und weint über sein Zustand, über seine Lüge, mit dem er jetzt alles kaputt gemacht hat. Alles, was da war, hat er sozusagen in die Lüge hineingezogen. Alles. Er merkt nicht mehr, wie dann die Leute aus der Torhalle kommen und ein Knäuel von lärmenden Soldaten, Priester, Neugierige und Beamte, die treiben dann Jesus vor sich her, nicht wahr, und schubsen ihn der Mauer entlang, direkt dorthin, wo der Petrus sich verdrücken wollte von den Leuten. Und ehe Petrus sich verdrücken konnte, sieht Jesus zu ihm hinüber und dann treffen sich die Blicke. Jesus, der davor von den Leuten geschubst wird, und der Petrus, der gerade sich verdrücken wollte, die treffen sich und die Blicke treffen aufeinander. Oh, wie haben sich dort die beiden in einer schmerzhaften Situation getroffen. Und der Petrus hat nur eines gedacht, könnte ich es dir doch sagen? Könnte ich jetzt noch mit dir reden? Einmal nur für einen einzigen hohen Augenblick könnte ich das dir doch sagen, ich gebe mein Leben. Aber Jesus haben sie weitergetrieben. Und dann zwei Tage später ist dann die Antwort gekommen. Da haben die Frauen früh morgens dem Petrus ausgerichtet, er würde leben. Er würde leben. Sie sollten es allen sagen, er würde leben, auch dem Petrus wurde extra noch erwähnt, sie sollen es allen sagen, er lebt. Oh, wie hat er da aufgeatmet. Und dann ist Jesus auch den anderen erschienen, nicht in Emmaus, den Zweien, in Jerusalem, als sie alle versammelt waren. Aber als er dann dort am See Genezareth den Jüngern erschienen ist, da haben sie ihn nicht erkannt. Das war merkwürdig. Die haben ihn nicht erkannt. Er hat ihnen gesagt, als sie dort ankamen mit ihrem Schiff, hatten nichts gefangen, und dann haben sie da diesen fremden Mann gesehen und sind mit ihm ins Gespräch gekommen, und dann hat er ihnen gesagt, ihr müsst Folgendes machen, ihr müsst das Netz mal auf der anderen Seite auswerfen. Und die haben natürlich gesagt, was soll das? Also das kann ja nicht angehen. Also Warum sollen wir jetzt das auf der anderen Seite das Netz auswerfen? Macht doch keinen Sinn. Nicht? Also rechts oder links, also, was redet der für Zeugs? Aber gut, sie machten es halt. Sie machten es und dann fingen sie ja so viele Fische im Wasser, nur dadurch, dass sie einfach das Wort dieses Fremden befolgt haben. Dass sie natürlich sofort erinnert worden sind an das gleiche Wunder, als sie zum ersten Mal zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus, als der Herr Jesus ihnen gesagt hat, folgt mir nach. Beim ersten Mal, da ist ja dieses Wunder bereits geschehen. Jetzt passiert dieses Wunder wieder in gleicher Weise. Das sagt mir natürlich, als Bibelleser sagt mir natürlich, jetzt kommt sozusagen eine Erneuerung dessen auf die Jünger zu, so wie sie es damals zum ersten Mal erlebt haben. Und dann heißt es, der Petrus hat sich ja dann ins Wasser geworfen und ist dann ans Ufer geschwommen. Und dann heißt es, und als sie am Ufer waren, sprach Jesus, nehmt jetzt von den Fischen und esst mit mir. Und niemand traute ihn zu fragen, bist du's, Herr? Denn sie wussten, dass er es war. Und als sie gegessen hatten, steht Jesus auf. Und jetzt geht er vor allen Leuten, da muss man sich mal vorstellen, vor allen Leuten, die jetzt um dieses Feuer waren, wo sie gegrillt haben miteinander, jetzt geht Jesus auf den Petrus zu und fragt ihn fast feierlich vor allen Leuten, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Und Petrus spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, dann weide meine Lämmer. Also Jesus, das müssen wir wirklich mal durchdenken, also Jesus hat ja gewusst, dass Petrus ihn liebt. Und wenn er gefragt hat, hast du mich lieb? Aber weiß das jetzt auch Petrus nach dem Absturz? Er kommt ja jetzt ist ja nach dem Absturz in einer ganz anderen Phase jetzt, wie er vor dem Absturz war. Vor dem Absturz war er ganz auf Jesus gerichtet, aber aus seiner menschlichen Seite heraus, aus seiner Sicherheit heraus, mir kann ja das nicht passieren. Jetzt, wo der Absturz gekommen ist, steht er in einer neuen, anderen Beziehung, die er wahrscheinlich gar nicht kennt, zu Jesus. Und deswegen auch die Frage. Und dann hat Petrus immer, wo er vorher immer ganz vorne gestanden hat, jetzt ist Petrus plötzlich ganz unsicher und fühlt sich so verloren, wie ich das auch empfunden habe bei mir damals. Also von allen bewundert und beachtet war er vorher. Er war vorher sozusagen, er fühlte sich als der Fels. Aber wie ist das jetzt, wo diese Verbundenheit zu Jesus einen so tiefen Knick bekommen hat? Gilt dann immer noch die alte Verbundenheit? Das weiß doch Petrus selber nicht. Also sein Verrat ist ja ein Beziehungsbruch zwischen ihm und Jesus. Nicht? Das weiß doch Petrus selber gar nicht, dass jetzt etwas, er spürt, dass jetzt etwas zerstört ist, dass seine Beziehung nicht mehr dieselbe ist. Also sein Verrat hat in dem Sinn etwas ganz tief in ihm zunächst einmal zerstört, was gewesen ist. Was ist denn gewesen? Gewesen ist diese menschliche Beziehung zu Jesus, diese Liebesbeziehung zwischen zwei Freunden, nicht so ähnlich wie der Jonathan und der David befreundet waren, so ähnlich stelle ich mir das vor. Obwohl Petrus ja gesagt hat, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, das hat ja der Heilige Geist dem Petrus gesagt. Aber jetzt musste Petrus auch dahin kommen, dass sozusagen diese Verbundenheit mit Jesus im Geistlichen, im ganz tiefen Bereich stattfindet. Also Jesus fragt ihn deswegen, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben?
Das ist doch ein wunderbarer Vertrauensbeweis. Die Liebe des Petrus ist Jesus so wichtig. Petrus spricht zu ihm: Herr, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Dann weide meine Schafe. Also Petrus wundert sich sicher, warum Jesus noch einmal nachlegt. Also Jesus trägt ihm jetzt sozusagen mit diesen Fragen, die er dem Petrus jetzt stellt. Jesus weiß, dass Petrus ihn liebt, aber weiß es der Petrus? Das ist ja die Frage. Und deswegen stellt Jesus auch diese Frage dem Petrus. Er trägt ihm jetzt wie ein Arzt, also diese Frage ans Herz, ganz dicht, wie ein Arzt. Ich war ein Arzt, der fragte auch seinen Patienten, wenn er einen Zugang hat zum Patienten, dann fragt er den Patienten: Kannst du dann jetzt wieder arbeiten? Willst du dann jetzt wieder arbeiten? Willst du wieder Fußball spielen? Also er bringt jetzt den Patienten zum Leben zurück. Und Petrus sagt jetzt Jesus: Petrus, liebst du mich denn wieder, wie in der Zeit deiner ersten Liebe, als wir uns kennengelernt haben und als du gesagt hast, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Liebst du mich denn jetzt wieder? Also so trägt ihm Jesus sein Herz hinterher. Und das ist das ganz Wunderbare, was ich auch so erlebt habe, dass ich eben spürte, wie aus dem, was mir eigentlich bewusst geworden ist, dass ich im Grunde immer mich selbst gesucht habe. Ich habe meine Arbeit gemacht, ich habe es auch ernst gemeint, ich wollte auch den Menschen das Evangelium bringen, habe es auch getan, aber letztlich ist mir mein Charisma war mir wichtiger als die Menschen, zu denen ich mit meinem Charisma kam. Das war eigentlich mein tiefes Versagen. Und das hat mir Gott in dieser Weise so deutlich gemacht. Und so zeigt jetzt auch Jesus dem Petrus sein Herz. Er trägt es ihm hinterher. Nachdem Jesus ja gebetet hat für den Petrus vorher schon, weil Jesus das gewusst hat, dass sein Glaube nicht aufhört. Und jetzt, nachdem Petrus alles weggeknickt ist, was er menschlich erreichen wollte, wird es sehr, sehr aufregend für ihn, sich von Jesus führen lassen, wohin er nicht wollte. Das hat eine ganz weitreichende Verheißung. Und das sehen wir wenige Wochen später. Da hat er dann Petrus tatsächlich vor tausenden Leuten gepredigt. Wenige Wochen später, nachdem er dieses tiefe Erlebnis hatte, hat er zu den Menschen geredet und allen Völkern hat er das Evangelium von Jesus verkündigt, also die da versammelt waren. Da waren Vertreter von allen Völkern dabei, also in der Umgebung jetzt. Und die sind ja überwältigt worden vom Geist Gottes. Also zuvor aber hat der Absturz von Petrus kommen müssen. Das war ein ganz schlimmer Einschnitt im Leben des Petrus. Das darf man nicht beschönigen, auf keinen Fall. Aber was hat Gott für eine großartige Wende daraus gemacht? Das ist meine Botschaft eigentlich, die ich hier verkündigen will. Also da kommen ja dann ganz schnell Leute, ich habe es ja selber auch erlebt, wie dann ganz schnell Leute kommen, jetzt im Blick bei anderen, ich war ja auf der Lahö dann auch als Seelsorger tätig und so. Ich weiß ja, wie die Leute reagieren. Die sind dann ganz schnell gekommen und haben sozusagen gesagt, wie kann denn der nur? Wie konnte der nur? Und er müsste es doch wissen. Und das kann doch nicht angehen, nicht wahr? Und diese Menschen ahnen nicht, dass gerade so ein Fiasko, das Gott über dieses Leben hat kommen lassen, zu einer ganz neuen Berufung verhelfen kann. Und wegen dieser neuen Berufung spricht Jesus den Petrus noch ein drittes Mal an. Spricht Jesus zum dritten Mal zum Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Also da kann man ja sagen, nun ist aber wirklich gut. Also zweimal, das reicht doch jetzt. Aber Jesus steigt jetzt beim dritten Mal ganz tief hinab in die Seele von Petrus. Dahin, wo seine gut gemeinte Freundschaft zu Hause ist. Da geht er jetzt vorbei, geht eine ganze Stufe tiefer hinab, wo der Geist Gottes ihn künftig führen wird. Und das müssen wir unterscheiden. Unsere Warmherzigkeit ist nicht immer identisch mit dem, was der Geist Gottes will. Ich habe mir das auch immer wieder sagen oder muss mir das in den letzten Jahren immer wieder sagen. Jesus sagt: Wahrlich, ich sage dir, Petrus, als du jünger warst, da hast du dich gegürtet und gingst dahin, wo du wolltest. Wenn du aber alt wirst, dann wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und wird dich führen dahin, wo du nicht hin willst. Und das sagt er ihm aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Also überleg mal, welchen Glaubenssprung der Petrus jetzt gemacht hat. Eben noch hat ihm Jesus sagen müssen: Geh hinter mich, Satan, denn du willst nicht das, was göttlich ist, sondern du willst das, was menschlich ist. Und jetzt wird er sich führen lassen und ist bereit, sich führen zu lassen, wohin er eigentlich nicht will. Das heißt, die Verbundenheit mit dem lebendigen Gott, der da ist, mit dem Geist Gottes, ist ihm wichtiger als das Menschliche. Also vielleicht bist du selber in so einer Situation, wo du den Eindruck hast, da ist auch so ein Bruch in meinem Leben. So eine Hoffnungslosigkeit, so ein Absturz. Und du fühlst dich bis ins Innerste, fühlst du dich erschüttert. Du glaubst dann, dass alles Selbstverständliche abhanden gekommen ist, dann ist die Freude am Glauben ist nicht mehr da, die Freude am Leben ist nicht mehr da, die Gewissheit ist nicht mehr da, alles ist irgendwie weg. Du zweifelst nicht am Glauben selber, zweifelst du nicht, aber du hast einen tiefen Zweifel an dir. Und dann kommt das große Nachdenken. Nicht wahr? Du musst ja deinen Standort dann wieder ganz neu finden. Und dann meinst du, deine Seele könnte sich nie mehr erholen. Das war bei mir so. Ich habe das wirklich ganz tief erlebt. Meine Seele wird sich nie mehr ganz erholen. Und ich sage dir, wenn du so denkst, das ist eine Lüge. Das ist eine ganz schlimme, teuflische Lüge, die Leben kaputt macht. Wenn du glaubst, Gott könnte dich nicht nur das wiederherstellen, was war, sondern Gott könnte dich auf eine ganz neue Ebene des Lebens stellen. Gerade aus solchen Zerbrüchen baut sich Gott sein Reich mit neuen Aufgaben, mit neuen Berufungen, mit neuem Leben. Sagt ihr, wie viel Frucht, wie viel Herrlichkeit hat es schon gegeben nach solchen Abstürzen und Zerbrüchen? Und da kommt dann die Jesus-Frage von einer ganz neuen, viel tieferen Seite auf dich zu, wo er dich fragt, liebst du mich? Liebst du mich mehr als deine Freunde, als deine Verwandten, als die Leute, die dir nahe sind? Und dann merkst du auf einmal, dass du bei ihm ja genauso willkommen bist wie Petrus nach seinem Absturz, zur Erneuerung deines Herzens, deiner Berufung und deines Lebens. Völlig unfertig, wie du dann bist, eingeknickt, nicht wahr, mit löchrigen Kleidern und zerrissenen Jeans und was weiß ich. Das macht alles nichts. Du wirst ja immer etwas haben, das dir fehlt. Aber er wird dich so führen, dass das geknickte Rohr er eben nicht zerbrechen wird, wie du glaubst, und nicht zerbrechen lässt, wie du vermutest, sondern er wird das wieder aufrichten und neues, tiefes Vertrauen kommt auf dich zu. Und du kannst zu ihm sagen, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt es und du weißt, dass ich dich liebe. Und das ist, Herr Jesus, etwas Wunderbares, dass wir einfach wissen, Herr Jesus, dass du größer bist als jeder Absturz, mit dem wir im Leben fertig werden müssen. Wir können es gar nicht selber verarbeiten. Und du weißt, dass auch der Teufel dann uns oft dahin führen will, dass wir glauben, wir werden nie mehr die Freude finden in dir, die wir einmal hatten. Es ist das Gegenteil. Du wirst uns auf eine neue, größere Ebene führen, als wir zuvor waren. Wir trauen dir das zu, Herr Jesus. Wir glauben dran. Und wir wissen, Herr Jesus, du wirst niemanden enttäuschen, der in dieser Weise dir vertraut. Amen.